Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen bei der Pudel und der Kern, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir haben in den letzten Wochen besonders viel Resonanz bekommen von euch zu den zwei Folgen, die wir gemacht haben zum Thema Glaubenssätze. Also diese tief in uns verwurzelten Überzeugungen, die unser Denken, Fühlen und letztlich auch unser Handeln maßgeblich beeinflussen, die unser Selbstbild bestimmen und unsere Wahrnehmung der Welt zumindest mal prägen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass uns besonders negative Glaubenssätze von euch eingereicht wurden. Es waren relativ wenig positive Glaubenssätze dabei. Deswegen haben wir heute gesagt, wir behandeln mal drei weitere Glaubenssätze, die auch wieder eher negativ sind von euch, die ihr eingereicht habt. Aber wir haben uns auch mal selbst auf die Suche gemacht nach positiven Glaubenssätzen, die wir euch auch vorstellen wollen. Albert, ich steig mal an dich mit der Frage ein. Glaubenssätze, wir haben es schon mehrfach besprochen, aber du bist davon überzeugt, man kann sie eliminieren, man kann sie komplett aus seinem Leben streichen, wenn sie denn negativ sind?
Ich halte das sogar für eine der wichtigsten Aufgaben auf dem Weg zum gelingenden Leben, dass man sich überprüft. Das ist im Grunde auch die Wertefrage überhaupt. An welche Werte glaube ich? Welche Anschauungen liegen meinem Denken und Fühlen zugrunde? Tun sie mir gut oder behindern sie, werfen sie eher ein dunkles Licht auf mein Erleben von Wirklichkeit? Also die Stoiker hatten das sehr schön psychologisch analysiert. Wir nehmen etwas wahr und es kommt spontan ein Gefühl auf. Und dann sagten die Stoiker, bei diesem Gefühl sollten wir jetzt nicht stehen bleiben, sondern das müssen wir bewerten. Ist es gut, dieses Gefühl, oder ist es schlecht? Oder sagen wir mal, das Gefühl, und dem liegt eine Vorstellung zugrunde, ein Werturteil, ne? Also das ist schlecht, ne? Also fühle ich mich gut, es ist nämlich ein Unglück gewesen, was da passiert ist. Oder ein Glück, ich fühle mich gut. Das ist spontan, da habe ich gar nicht unter Kontrolle. Also insofern sind die Gefühle da und ich muss sie erstmal annehmen. Aber dann kommt der Verstand und sagt, bewertet das. Dem liegt doch die Vorstellung zugrunde, dass ein Glaubenssatz etwa, dass du meinst, mit Geld macht dich glücklich. Jetzt hast du etwas verloren, deshalb bist du so unglücklich, fühlst du dich so unglücklich. Aber macht denn Geld wirklich glücklich? Prüf dich doch mal genau. Und wenn du zu dem richtigen Ergebnis kommst, dass es nur einen geringen Einfluss auf dein Glücksempfinden, also dann brauchst du auch gar nicht traurig zu sein, dann brauchst du auch nicht. Also wir steuern durch unser Denken, unser Nachdenken darüber und unsere Zustimmung oder Ablehnung der ersten spontanen Gefühle bestimmen wir die dann daraus folgenden Gefühle, einschließlich des Handlungsantriebs, unser Handeln und unser Wollen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und darauf fokussierten die Stoiker, überprüfe deine ersten spontanen Reaktionen. Man könnte auch sagen, überprüfe deine Glaubenssätze, die zu bestimmten Gefühlen führen, kritisch und verändere sie so, dass du mit scheinbaren Niederschlägen, Rückschlägen, Unglücksfällen gut umgehen kannst, weil sie eben keine negativen oder keine allzu starken negativen Gefühle hervorrufen, und werde auch aufmerksam auf die Dinge, die man positiv bewerten sollte und könnte und die dir dann auch zu Freude führen. So steigerst du die Freude letztlich, wenn du das eintrainierst, und reduzierst deine negativen Effekte.
Man könnte diese Glaubenssätze doch einfach auch Denkmuster nennen.
Richtig.
Und wenn ich solche Denkmuster bei mir erkenne, dann geht es eben darum, so wie du beschreibst, sie zu hinterfragen, wenn es negative sind, dann im Idealfall eben sie kritisch zu hinterfragen und dann vielleicht auch wie bei einer Festplatte mit anderen Denkstrukturen zu überschreiben.
Ja genau, sich einüben in das Gegenteil, also dagegen denken, sagte auch, glaube ich, Patanjali, der Autor der Yoga-Sutren, aber man muss das Gegenteil denken, das finden wir häufiger so. Man muss sich davon, oder es ist auch der Weg von Unwissenheit zu Wissen, sagten die Philosophen, denn falsche Glaubenssätze waren für die Philosophen nicht nur irgendein Glaubenssatz, den man durch einen anderen ersetzen, sondern ihm liegen falsche Erkenntnisse zugrunde, etwa jetzt hier bei dem Beispiel Geld, die ich die Erkenntnis zugrunde oder die scheinbare Erkenntnis, Geld macht glücklich. Aber wenn wir genau hinkommen, sehen wir, dass das nur zu einem sehr kleinen Teil überhaupt der Fall ist. Insofern Grundbedürfnisse vielleicht durch Geld befriedigt werden können oder abgesichert werden können, etc. etc. Aber ab einem gewissen Grad macht es ihn nicht mehr glücklich. Das ist eine Erkenntnis. Deshalb sollten wir Philosophie betreiben, um die wirklichen Werte, die mich weiterbringen, zu erkennen und Unwerte oder Dinge, die man besser nicht verfolgen muss, auch als solche zu erkennen und sagen, nö, strebe ich gar nicht an. Und diese Erkenntnis sollte man verinnerlichen. Das heißt, sich umprogrammieren, falls man im Kopf andere Erkenntnisse hat, scheinbare Erkenntnisse. Und das nannten die eben die Unwissenheit auflösen und zum Wissen vorzustoßen, was wirklich wertvoll ist und was keinen Wert hat für mein Wohlbefinden.
Ich würde gerne mal direkt einsteigen, weil wir eben sehr schöne Beispiele haben, an denen wir diese Themen ja noch vertiefen können. Die Angela hat uns sie hat es mal als negativen Glaubenssatz deklariert, ich würde es auch gerne mit dir diskutieren, wie du ihn siehst, eingereicht. Und zwar heißt er, und er ist auch recht verbreitet und auf jeden Fall sehr bekannt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und dazu würde ich gerne noch ergänzen, dass die Angela uns geschrieben hat, dass sie von ihrer Herkunft her aus einem landwirtschaftlichen Betrieb stammt und da eben natürlich Arbeit eine große Rolle gespielt hat und die Arbeit musste erledigt werden. Und das hat sie aber sehr stark verinnerlicht, sodass sie eigentlich mittlerweile vor allem die Arbeit sieht und Vergnügen immer gefühlt zu kurz kommt.
Ja gut, also ich würde das nicht negativ bezeichnen, diesen Ausspruch, diesen Glaubenssatz. Aber wie alles kann es natürlich negativ aufgefasst werden. Ich glaube, das Problem von Angela ist, dass es ein zu viel an Arbeit ist oder und dass da ein Missverhältnis besteht zwischen der Freude oder der Freizeit, sagen wir mal, und der Arbeitszeit. Das ist ein anderes Problem. Aber grundsätzlich sind, finde ich, Arbeit und Freude tatsächlich miteinander verbunden. Ein Vergnügen, das sich an eins an das andere anreiht, dass man sich nicht in Anführungsstrichen verdient hat, dem nicht Schweiß vorausgegangen ist, ist ein anderes Vergnügen, ist ein leichteres, ein oberflächlicheres. Wenn ich aber so ein Feierabend habe und denke, ich habe ihn mir verdient, das heißt, ich habe vorher meine Bestimmung erfüllt und das ist ja Arbeit im positiven Sinne, ist ja Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung und wir wollen wirken in der Welt, wir wollen etwas tun. Wenn du nichts tust, empfindest du dein Leben als sinnlos und du hast kein Sinnerlebnis. Und wenn sich an solches Sinnerleben, an solche Anstrengungen, die vielleicht dann auch noch erfolgreich ist, die Welt antwortet mir, schön, dass du da bist, das hast du toll gemacht. Und das stärkt unser Selbstvertrauen, unser Selbstwertgefühl. Und wenn sich daran eine Belohnung anschließt, auch noch oder eine Phase der Ruhe, erleben wir das wie, da ist so ein Gerechtigkeitsverhältnis. Ah ja, das haben wir uns auch wirklich verdient. Und diese Freude ist eine ganz andere, als wenn das nicht davor geht. Das geht übrigens zurück auf einen uralten Spruch von Hesiod, einem griechischen Dichter, 8. Jahrhundert vor Christus, also so Zeitgenosse, vielleicht ist Homer, vielleicht etwas später, ganz bekannt, auch heute noch. Ne? Vor der Belohnung oder vor dem Lohn haben die Götter den Schweiß gesetzt. Und er sagt das auch so, geht es weiter. Diesen Spruch kennt man, aber er sagt so, hin zur Tugend, wir können auch sagen, zum Gelingen im guten Leben, da ist der Weg erst einmal steil und steinig und mühselig. Aber dann kommt es, hat man einmal aber Höhe erreicht, das heißt, hat man einmal den Berg erstiegen, dann wird alles leicht und locker. Und so ist es im Leben auch. Also wenn man, wenn man oben ist, ist Vergnügen da, die Arbeit ist hinter sich, aber auch so, wenn man das verstanden hat, dieses Prinzip, aus den Gegensätzen heraus, aus der Entbehrung heraus, sammle ich die Freude, aus dem Erschaffen heraus, verdiene ich mir so Belohnung und alle Freude so als Belohnung sehen, als i-Tüpfelchen, als Sahnehäubchen, wenn man das verinnerlicht hat, dann und auch weiß, wie wichtig Arbeit ist für das Selbstwertgefühl, etwas zu schaffen, etwas zu wirken, dass das Leben dann erst sinnvoll ist, wenn man diesen Zusammenhang, wie Goethe sagen würde, von Systole und Diastole, Zusammenziehen und Ausdehnung, von Ruhe und Anspannung verstanden hat, dann kommt man in einen guten Rhythmus rein, dann macht die Arbeit einem gar nichts mehr aus. Man hat verstanden, dass in der Arbeit die Wurzel des Glücks liegt oder der Freude oder des Vergnügens.
Ich will dir da jetzt nicht komplett widersprechen, aber ich würde trotzdem noch mal eine andere Sichtweise einbringen, weil ich finde, dass diese klare Verkettung, also erst die Arbeit, zuerst die Arbeit und dann erst darf man sich ein Vergnügen gönnen, Das verhindert ja, dass man, wenn da ein schöner Moment da ist, ihn auch genießen kann. Also ich finde diese klare Reihenfolge, ohne viel Arbeit darf man nicht genießen, das verhindert eben, die schönen Momente zu genießen, wenn sie denn kommen. Und ich will mal so ein Beispiel bringen. Wir haben da bei uns in der Familie eine immerwährende Grundsatzdiskussion. Also ich bringe frisches Brot mit nach Hause. Und wir haben aber noch, hatte ich nicht im Blick, haben aber noch einen halben Laib altes Brot, was aber noch gut essbar ist. Und da haben meine Frau und ich und die Kids sind auf meiner Seite eine völlig unterschiedliche Sichtweise. Meine Sichtweise ist, jetzt haben wir dieses frische Brot, natürlich essen wir zuerst das frische Brot, solange es so gut schmeckt. Und dann, wenn das frische Brot gegessen ist, dann halt das noch ältere Brot, was noch da war. Weil ich ansonsten, wenn ich es umgekehrt mache, wie meine Frau besteht eigentlich darauf, dass wir erstmal das alte Brot wegessen. Und bis wir das aber getan haben, ist auch das frische Brot nicht mehr frisch und das Vergnügen ist weg. Und ich finde, das ist so ähnlich wie diese Systematik. Also jetzt scheint zwar die Sonne, aber du musst jetzt erstmal arbeiten und heute Abend, wenn die Sonne weg ist, dann darfst du das Leben genießen eben. Mhm. Ne? Da finde ich eben, man könnte es sich doch viel einfacher machen.
Ja, also ich habe dieses Problem nicht, weil ich mag auch gerne älteres Brot, weil es dann etwas härter wird. Ich lasse es auch, tue es auch nicht in Plastik rein, sondern ich mag das sehr. Ich hätte das Problem also gar nicht. Ich verstehe den Satz auch nicht so schematisch, dass du erst arbeiten musst und dann und bitteschön so während der Arbeit kein Vergnügen und den Moment bitteschön erst einmal sich verarbeiten. Also so streng sehe ich das überhaupt nicht. Natürlich kannst du auch mit dem Vergnügen anfangen. Und dann arbeitest du und dann gönnst du ein zweites Vergnügen oder du unterbrichst die Arbeit und das mache ich sehr gerne. Man sollte das sowieso tun, weil man Pausen machen sollte, die Arbeit immer mit ausreichend Pausen durchsetzen und dann kann man sich durchaus in der Pause was vergnügen. Also das ist nicht so streng, dass man erst das so, man sollte nur den Zusammenhang entdecken, dass Freude und Genuss größer ist, wenn er sich nicht einer nach dem anderen anreiht, wenn er nicht ständig da ist, wenn vorher ein Mangel da ist oder am besten noch, dass man so das Gefühl hat, es sich auch noch verdient zu haben, also vorher etwas Sinnvolles getan zu haben, vorher sich ausgebaut zu haben, denn das ist genauso ein großes Vergnügen. Sokrates sagte, du wirst erst glücklich, jetzt sagt er nicht, wenn du das und das genießt oder wenn du dir Vergnügen hingibst, sondern der sagte, na, wenn du das gut tust, was du am besten kannst und gelernt hast. Wir sprechen deshalb auch glücklich von erfülltem Leben. Das heißt jetzt nicht von Vergnügen erfülltes Leben, sondern das heißt, dass du etwas Sinnvolles getan hast. Das ist genauso wie ein großes Vergnügen, wie das, was sich etwa anschließt in den Pausen oder im Ausruhen oder wo man sich belohnt. Das ist kein zeitliches Verhältnis, das muss auch nicht immer so klipp-klapp sein. Es muss nur die große Linie muss gewahrt sein. Ein Leben, das der Schlemmer, so wie Epikur sagen würde, der Schlemmer und der Untätigen, da, weil die den ganzen Tag vollstopfen mit einem Kick nach dem anderen, ist ein unglückliches. Das führt nicht dazu. Das gibt kurzfristige Lustbefriedigung, aber danach kommt die große Leere und das Erwachen und die Begierde vor allen Dingen will sofort wieder mehr. Also man muss da verstehen, dass man dem etwas entgegensetzen sollte, wenn es wirklich richtig gut, ein richtiges Vergnügen ist. Und das ist, dass man sich eben sinnvoll wächst und wirkt in der Welt, weil das genauso wichtig ist wie die Momente der Freude oder der Lustbefriedigung oder des Vergnügens. Man verkennt also das Prinzip, was ist menschenmögliches Glück? Und das ist eben nicht nur eine Anreihung von Vergnügen, sondern es hängt notwendig zusammen mit einer Tätigkeit, mit einer Anstrengung, mit einem sich eingeben, mit einer sinnvollen Arbeit. Insofern ist Arbeit ein Existenzial und ich bedauere alle die Menschen, die keine Arbeit haben. Jetzt nicht im engeren Sinne bezahlte Arbeit, sondern im weiteren Sinne, also auch keine Aufgabe haben. Also,
erfüllende Arbeit oder erfüllende Tätigkeit.
Freiwillige Sachen oder unbezahlte oder irgendeine Aufgabe haben. Ich erziehe die Kinder oder ich pflege meinen Garten, also irgendeine Betätigung, wo man denkt, ja, Pflege des Gartens, am Ende sieht das schön aus oder natürlich Kindererziehung. Also es ist nicht Arbeit im engeren Sinne, sondern ich sollte versuchen, mein Leben so einzurichten, dass ich jeden Moment als sinnvoll erlebe. Und das setzt voraus, dass es zu etwas gut ist, das, was ich tue.
Also wenn man erst die Arbeit, dann das Vergnügen so versteht wie ich es, wie so eine Handlungsanweisung nach dem Motto, ich muss jetzt erstmal ordentlich was leisten, bevor ich überhaupt die Berechtigung zum Genuss oder zum Vergnügen erwerbe, der sollte vielleicht umprogrammieren in die Richtung, Arbeit und Vergnügen gehören zusammen. Das eine bedingt das andere.
Ja, genau. Aber nicht so ein Klipp-Klapp oder so ein Schematismus wie morgens, jetzt muss ich erstmal was tun. Sicher, ich mache das so. Aber das muss jeder seinen Rhythmus finden. Es ist jedenfalls kein Automatismus. Der Automatismus besteht nur, dass es da ein gegenseitiges Abhängigkeits- und Wechselverhältnis gibt und dass aus den Gegensätzen erst die wahre, tiefe Freude empfindet. Aus der Entbehrung, aus dem Mangel und auch aus der Anstrengung erst die Ruhe richtig erholsam und richtig ein großer Genuss wird, weil eben im Hinterkopf mitschwingt, ich habe es verdient oder ich habe etwas Sinnvolles gemacht, Selbstwirksamkeitserfahrung, ich habe toll und ich arbeite viel und ich weiß, dass das ganz notwendig ist für die Freude, die ich dann abends oder am Wochenende oder in der Freizeit genieße. Ich genieße sie deshalb, weil ich vorher wirklich gewirkt habe und mich entfaltet habe und gearbeitet habe. Das ist etwas sehr, sehr Schönes und Erfüllendes. Trifft vielleicht nicht für jeden zu. Ich habe meinen Traumberuf, das hat nicht jeder und die Umstände geben das auch nicht für jeden her. Aber dass man, auch wenn man da nicht das tut, was einem am meisten am Herzen liegt, so kann man dennoch sich darauf fokussieren, dass es auch eine sinnvolle Tätigkeit ist. Und die bezahlte und auch die Bezahlung ist auch wichtig zum Überleben der Familie, zum Großziehen der Kinder etc. Also man kann in jeder Tätigkeit auch einen Sinn finden. Und darauf muss man sich dann fokussieren, selbst wenn man nicht seinen Traumjob hat.
Gut, ich würde gerne mal weitergehen. Und zwar hat uns der Christian einen Glaubenssatz eingesandt, der, glaube ich, auch relativ weit verbreitet ist. Der lautet, ich muss alles allein schaffen. Und das würde ich mal so deuten, ich muss alles allein schaffen, dass ich für mich den Anspruch habe, ich verzichte mal drauf, dass mir andere helfen. Das ist ja auch so ein bisschen gegen Teamarbeit gerichtet, so würde ich es sehen. Der Anspruch, nur wenn ich es selber mache, nur dann hat es einen Wert. Wie schätzt du diesen Satz ein?
Also da würde ich mir, wenn ich so ein Gefühl hätte oder so ein Glaubenssatz, würde ich mich erstmal fragen, gehe ich da in eine Opferrolle rein aus irgendwelchen psychologischen Gründen, weil ich mich da eher wohlfühle oder weil mir irgendetwas da in mir angesprochen wird, wenn ich mich als Opfer begreife?
Ich finde, es geht auch darum, ich will keine Hilfe von anderen annehmen. Vielleicht ich will auch anderen nicht auf die zur Last fallen. Ich will andere nicht mit meinen Themen belasten.
Ja, aber wenn man das will, dann das klingt ja so, ich muss alles allein schaffen, wie, ich Unglücklicher. Das klingt ja nicht positiv. Wenn ich das wirklich will, auf die anderen zu verzichten, dann kann man sagen, no, ich bin froh, wenn ich alles allein mache. Also hier steckt hinter ein Vorwurf, andere sind nicht da oder stehen mir nicht zur Verfügung und helfen mir nicht. Und entweder habe ich das selbst gemacht, weil ich vielleicht teamunfähig bin, dann muss ich mal an die eigene Nase packen, ja, da bist du selbst schuld. Dann, wenn dir das nicht passt, dann öffne dich denn und versuche mit anderen zusammenzuarbeiten. Oder erkenne, dass du überhaupt mit anderen zusammenarbeitest. Jeder, der hier in unserem Staat lebt, sollte nicht vergessen, dass viele, viele Menschen für sein Wohlergehen, für seinen Wohlstand arbeiten. Die sind da. Ärzte sind da. Die Straßen werden gemacht und gereinigt. Also es ist undankbar, wirklich zu glauben, man muss alles alleine machen. Dann würde hier der Staat zusammenbrechen. Ich würde überhaupt nicht. Viel, viel von unserem Vergnügen, von unserem Wohlstand, dass alles so gut funktioniert, hat damit zu tun, dass ganz viele andere Menschen mittelbar dafür arbeiten.
Also das ist das eine, die das ja auch als Teil ihrer Erwerbsarbeit tun, aber das andere ist ja auch so eine Art Solidargemeinschaft, in der ich uns sehe. Also beispielsweise zwischen den Generationen, also dass man eben, wenn man älter ist und alleine nicht mehr die Einkäufe schafft beispielsweise, dass dann eben im Idealfall die Nachbarn, die jünger sind, für einen da unterstützen, aber umgekehrt auch davon ausgehen können, dass sie später auch von ihren Nachbarn unterstützt werden. Und so ergibt es dann ja eine positive Kette, die eben dann so einen Glaubenssatz wie, dass ich mache das aber alles allein oder ich muss das alles alleine machen, auch durchbricht.
Ja, ich habe von den Alten gelernt und das finde ich ganz gut. Stell keine Erwartungen an andere. Also mach deinen Job und erwarte nicht. Hoffe vielleicht, wenn sie dir helfen, ist das was Wunderschönes, aber erwarte es nicht so. Dann bist du auch nicht frustriert. wenn sie dann nicht da sind. Und animier sie, sei du für andere da. Da wird schon was zurückkommen, denke ich.
Ich finde es aber auch eine Qualität, wenn man eben auch Sachen annehmen kann. Also so, ich finde es bei Menschen unbedingt positiv. Es gibt die einen, die immer überhaupt nichts annehmen können und die anderen, die aber wirklich auch positiv empfangen und aber auch sich dankbar zeigen und dann auch mal wieder was zurückgeben und so. Also das ist auch eine Qualität, finde ich, Hilfe annehmen zu können.
Ja, vielleicht ist da ein großer Kontrollzwang bei manchen da und der sagt, ich muss alles alleine machen, sonst läuft es sowieso nicht gut. Da ist dann mangelnde Demut da. Wir können nicht alleine überleben und auch eine mangelnde Wertschätzung, wie wichtig es ist, mit anderen Menschen zusammenleben. Dieses Zusammenleben muss gestaltet werden und nicht nur auf vergnüglicher Art, also dass wir uns zum Bier verabreden oder zu irgendeinem Vergnügen, sondern es ist auch da, dass wir interagieren, für andere mal da sind und uns ganz vergessen und die anderen dann auch für einen da ist. Dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist und der sollte einen schon dazu treiben, also wenn man sich selbst sperrt, wenn es an einem selbst liegt, dann sich den anderen zu öffnen, auf die anderen zuzugehen und was machen. Aber vielleicht ohne Erwartung, sondern einfach so als Einladung und am besten geht man noch in Vorleistung, weil der andere dann schon in aller Regel selbst schon aus Dankbarkeit etwas zurückgibt. So funktioniert das. Aber ich muss alles allein machen. Hat so, wenn das so negativ gemeint ist, ich höre da immer so ein großes Anspruchsdenken, ne, dass die anderen eben nicht genug tun für einen. Und da habe ich schon, das ist mit zu viel Erwartungen. Mach deine Dinge, man muss ja nicht, das Wesentliche ist ja, geschieht ja in der eigenen Seele. Dazu brauche ich gar keinen anderen oder ich kann auch keinen anderen. Das muss ich alles selbst machen. Also das Wesentliche muss ich ohnehin selbst machen.
Ist interessant, wie unterschiedlich man die auch interpretieren kann, weil also ich kann nachvollziehen, was du sagst, aber ich hätte es jetzt vielmehr eben so gesehen, nee, also ich mache das alles allein, also weniger in der Erwartungshaltung, sondern eher in dem, ich muss das allein machen, damit es gut wird eben oder damit es für mich passt.
Ja, und ja, ich habe in diesem Muss eben den Zwang gesehen. Ja, ja. Ich bin dazu verdonnert oder verurteilt, alles alleine, keiner hilft mir, keiner steht mir bei und also das finde ich, da sind falsche falsche Haltungen stehen dahinter, zu große Erwartungshaltung oder eben auch irgendeine Freude oder irgendein Drang, der einen in die Opferrolle reindrängt, die so eine Prägung, frühkindliche, der dieses Leiden, das gibt es, der dieses Leiden oder dieses Gefühl, ich muss alles alleine machen, negativ verstanden, auch sucht. Mhm. Also manche Menschen halten an ihrem Leiden gerne fest, aus bestimmten Gründen und das so kann man den Satz jedenfalls auch verstehen. So habe ich ihn verstanden. Erstmal als Vorwurf an die anderen.
Wer jetzt diesen Glaubenssatz kennt und vielleicht auch zu stark verinnerlicht hat, was empfiehlst du als Gegenmeditation? Also welchen Satz sollte man dagegen meditieren, der genau das Gegenteil bedeutet?
Mir poppt dann sofort auf, was die Alten sagen. Erwarte von den anderen, von anderen Menschen eigentlich, erwarte gar nichts, dann wirst du nur positiv überrascht. Also nicht, wo es jetzt um notwendige Zusammenarbeiten geht. Ich kann kein Haus alleine bauen und so. Da gibt es dann Verträge und so. Aber wenn es darüber hinaus im Freundschaftsbereich oder wo es eben nicht eine vertragliche Verpflichtung ist, dann wäre ich mit meinen Erwartungen sehr gering. Also da würde ich sagen, wenn er mir hilft, freue ich mich. Wenn er mir nicht hilft, freue ich mich auch. Oder dann ist es eben so.
So wie ich es interpretiert hätte, wäre aus meiner Sicht der Satz sowas wie, gemeinsam sind wir stark. Der dann halt dahin geht, dass ich eben diesen Anspruch, ich mache das alleine, eben ich dem verstehe. Entgegensetze, wenn wir das zusammen machen, sind wir schneller und besser.
Ja, ne? Oder? Ja, in deinem Verständnis, genau. Also da wäre das der richtige Satz, den man sich da einprägen sollte und suche die Gemeinschaft, ist was Tolles, zusammenzuarbeiten ist was sehr, sehr Schönes, gehört mit zum Glückserleben. Es besteht aus guten zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist nicht nur so ein Wort, sondern das will gelebt sein. Und das wird häufig dann auch, indem man eine Party gemeinsam vorbereitet oder gemeinsam Dinge macht oder gemeinsam Arbeiten auch bewältigt. Mhm. Und wenn man das sich häufig genug sagt, wird man da auch aufgeschlossener sein und nicht so abweisend und wird auch versuchen, den Kontakt oder die Zusammenarbeit mit anderen zu fördern und die Möglichkeiten, den anderen auch einzuräumen. Ja, manche schotten sich ja da ab.
Ich würde ja gerne eben mit einem positiven Glaubenssatz enden oder vielleicht auch setzen. Und deswegen haben wir noch den Satz rausgesucht, ich bin gut so, wie ich bin. Und das finde ich einen sehr grundlegenden Satz der Selbstakzeptanz, dass man eben nicht erstmal nach seinen Fehlern sucht und irgendwelche Themen, die man noch weiter optimieren möchte, sondern erstmal sich damit zufrieden gibt und es auch positiv einschätzt, wie man so als Typ ist, als Mensch ist, aber wie es auch insgesamt in seinem Leben läuft.
Ja, ich sage gerne, wenn Leben gelingen soll, wenn es glücklich werden soll, musst du auf drei Gebieten Fortschritte machen. Im Verhältnis zu dir selbst, zu anderen Menschen und zum Schicksal, zu dem, was ich nicht steuern kann, was über mich hereinbricht, zu dem Äußeren. Und das ist der erste Punkt, ist hier angesprochen. Das heißt, ich muss Frieden in mir finden. Ich muss mich lieben lernen, mich umarmen und zwar so, wie ich bin. Das fällt ja nicht schwer, wenn ich auf die tollen Eigenschaften fokussiere, sondern auch eingestehe, nee, ich habe da auch meine Schwächen und meine Grenzen, aber ich sage ja zu mir, so wie ich bin. Wir sind alle in eine Welt geworfen, die haben wir uns nicht ausgesucht. Wir sind alle geprägte Wesen, mehr oder weniger positiv oder negativ. Wir haben alle nur beschränkte Kräfte, um mit dem Leben klarzukommen. So ist es eben. Ich mache Fehler, so ist es eben, ich will mir das verzeihen. Das ist das Richtige und Gute daran. Also zu sich, so wie man ist, erstmal sich kennenlernen und dann anzunehmen und sagen, ja, das bin ich, da bin ich nämlich aus den und den Gründen so geprägt worden, so bin ich. Aber wichtig ist, dabei nicht stehen zu bleiben. Also was an dem Satz einschränkend hinzugefügt werden muss, aber wo ich besser werden kann, wo ich mich weiterentwickeln kann, da sollte ich das auch tun. Das ist ja, das reißt natürlich dann die Diskrepanz auf, also nicht dabei stehen bleiben, bin so gut, wie ich bin, brauche jetzt gar nichts mehr zu tun, sondern Mensch ist wie jedes Lebewesen Wachstum und Entfaltung, in Geborgenheit wachsen und seine Anlagen entfalten, wirken in die Welt. Und das muss ich unterstützen. Das heißt eigentlich, versuchen jeden Tag ein bisschen weiser zu werden oder Fortschritte zu machen und überhaupt nicht immer seinen Horizont erweitern und seine Fähigkeiten und Anlagen entfalten, außer Muskelmasse will erprobt werden, damit sie wächst bis zu dem, was in mir angelegt ist. Und dann bin ich gesund. Wenn ich etwas vernachlässige, das gilt auf dem Seelischen wie im Körperlichen, dann führt das zu Leid und zu Schmerzen, zu Unwohlsein. Also alles Lebewesen will das, was im Samen angelegt ist, in der ursprünglichen genetischen Code, will dieses auch ausleben. Und das heißt auch da erkennen, wo mein Potenzial ist und dann daran arbeiten, dieses auch zu entfalten. Also ganz einfach ist es ja, wir sollten versuchen, unser Wissen, unsere Einsicht von dem, was Leben bedeutet, was die Welt ist, was sie im Innersten zusammenhält. Also wir sollten immer ein bisschen Philosophie betreiben, versuchen immer ein bisschen klüger zu werden. Also den Horizont erweitern, andere Welten kennenlernen, andere Menschen in ihrem ganz anderen Denken kennenlernen. Das ist alles bereichernd. Also der wahre Reichtum, der glücklich macht, liegt in der Seele und liegt in unserer Erkenntnis und unserem Mitfühlen. Und da gibt es eine Menge Entwicklungspotenzial bei jedem Menschen. Eines meiner Bücher heißt Leben lernen ein Leben lang. Es ist also ein endloser Prozess, der sollte erst mit dem Tod beendet werden. Und auch mit 80 kann man noch dazu lernen. Berühmt ist ein Satz geworden von Solon von Athen, einem der sieben Weisen, Begründer der ersten demokratischen Verfassung. Er sagte, Greis schon bin ich und immer lerne immer noch dazu. Er lehnte es ab, nach 25 Regierungsjahren zum Alleinherrscher zu werden, denn das hat ihm das Volk angeboten aus Dankbarkeit. Er sagte, nee, lieber nicht. Wenn ich damit anfange, komme ich da nicht mehr raus. Im Gegenteil, sogar hat freiwillig sein Amt niedergelegt und ist dann auf Bildungsreise gegangen. Manche sagten, 10 Jahre auf Bildungsreise bis nach Ägypten, um sich da weiterzuentwickeln. Also man kann auch noch im höchsten Alter, sollte man versuchen, auch noch daran zu arbeiten. Und das stimmt natürlich, da muss ich dann darüber hinausgehen, so wie ich bin, ist gut, ich brauche nichts mehr zu tun. Das wäre auch nicht die richtige Einstellung.
Also kann ich zusammenfassen, das ist grundsätzlich ein positiver Glaubenssatz, sollte aber nicht alleine für sich stehen, sondern sollte diesen Anspruch, sich immer weiter zu entwickeln, den sollte man mal mitmeditieren. Noch eine zweite Nuance, oder man könnte ihn auch als alleinstehenden positiven Glaubenssatz sehen, und mit dem würden wir unsere heutige Folge abschließen, ist der Satz, ich gehe meinen eigenen Weg. Und das ist für mich, das geht in eine ähnliche Richtung, es ist okay für mich so, wie ich das mache. Ich habe auch nicht den Anspruch, da es so zu machen, wie alle zu machen, sondern durchaus positiv. Das, was ich anders mache, mache ich bewusst anders. und sehe es auch positiv, dass ich mich da abgrenze oder dass ich da nicht mit dem Strom schwimme.
Ja, ein ganz wichtiger Satz, das Leben begreifen als auch ein Kampf um die eigene Individualität, um die Authentizität. Lass dich nicht verbiegen, schwenk nicht ein in einen Strom des Allgemeinen, das aber gar nicht dein Besonderes erfasst. Sag Nein an den wichtigen Stellen, wo es gilt, deine Persönlichkeit zu verteidigen und durchzusetzen. Geh weg aus Denkgewohnheiten, aus konventionellen Lebensbildern, aus Karriereplanungen, die in sich eine gewisse Logik haben und auf einem Erfolgsrezept der erfolgreichen Karriere beruhen, aber vielleicht doch die Individualität nicht treffen oder verbiegen oder dir da etwas an. Suche dich ständig, erkenne dich selbst, achte darauf, wo sind Masken und Prägungen, die deinen Persönlichkeitskern überlagern, die dich behindern, die eigentlich dich in manchen Momenten eben nicht dein Leben leben lassen, sondern die, ja, wo denken, wollen, handeln und sprechen, vielleicht auseinanderklaffen und bereinige das. Werde ganz du, komm ganz in deiner Mitte und sieh zu, dass du dich überall mit hinnimmst, so wie Seneca das gesagt hat, dass du also immer versuchst, authentisch da zu bleiben, das zu äußern, was du wirklich denkst und das zu tun, was du für das Beste und für das Richtige hältst und kämpfe an gegen den vielen Druck, der von außen da ist. Kämpfe an gegen die Prägungen, die du erhalten hast, als du noch nicht mit an deiner Persönlichkeit geformt hast, also frühkindlicher Art, die du aufgezwungen, in die du hineingewachsen bist, ohne sie selbstkritisch zu hinterfragen und dann vielleicht anzunehmen oder abzulehnen. Also ich begreife mein Leben immer als Kampf. Kämpfe um den Paradiesvogel, der du bist, um diese Einmaligkeit, die du hast. Und desto mehr dir das gelingt, desto glücklicher wirst du eigentlich, weil du eben dein Leben führst. Und deshalb sagte Konfuzius, als er mal aufgefordert ist, seine Lehre auf einen Grundsatz oder auf die kürzeste Formel zu bringen. Und dann sagte er, Treue gegen sich selbst und Güte gegen andere. Und diese Treue gegen sich selbst, Sokrates sagte, das ähnlich, das Schlimmste sei aber, sich selbst zu betrügen. Diese Treue gegen sich selbst, die steht für den Satz, ich gehe meinen Weg. Und auch im Indien ist das so, nur im alten China, das Tao, das aus dem alles stammt, das ist auch im Individuum angelegt und bedeutet da, seine innere Bestimmung zu erkennen und zu leben. Innere Bestimmung ist Tao. Und wir haben das Gleiche im griechischen Kontext, dort heißt es Daimon. Wir haben so einen inneren Gott oder das Göttliche oder etwas ganz Persönliches. Diesem muss man folgen. Daimon jetzt im positiven Sinne. Du hast so etwas, einen Kern von Berufung in dir, von Ruf in dir, von Gewissen oder von individueller Prägung. Die musst du ausleben, die musst du suchen und da darfst du nicht in Konflikt mit dir geraten, denn dann klappst du auseinander und viel Leiden kommt dadurch, dass die Menschen eben diesen Daimon nicht leben oder das nicht das Leben leben, das sie eigentlich, wenn sie sich genau hinterfragen würden, eigentlich leben wollen.
Ich finde, das haben Sokrates und Konfuzius sehr schön gesagt, aber noch schöner finde ich den Satz von dir, kämpfe darum, der Paradiesvogel zu werden, der du bist. Damit hast du vielleicht ja einen eigenen Glaubenssatz geprägt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, Albert, für deinen Input. Danke an die Angela und den Christian für ihre eingereichten Glaubenssätze. Es wäre cool, wenn ihr uns noch weitere einschickt. Vielleicht ja auch, wo ihr euch fragt, sind das positive oder negative? Wie sollte ich sie modifizieren? Sollte ich daran arbeiten? Wir werden sicherlich in absehbarer Zeit eine weitere Folge zum Thema Glaubenssätze produzieren und dann könnten wir da gut drauf aufbauen oder könnten diese diskutieren.
Machen wir.
Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke dir. Tschüss.
Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com